Journalismus zwischen den goldenen Jahren und in einer neuen Zukunft. Ja, spricht man von den goldenen 20ern, meint man meistens das ausschweifende Partyleben in Berlin im letzten Jahrhundert. Glitzernde Varietés, rauschende Nächte in Klärchens Ballhaus, Jazzmusik im Kakadu, elegante Damen mit Bubikopf und Federboa, Charleston-Tanz auf überfüllten Tanzflächen, eine Stadt im Taumel der Moderne. Doch es war auch die Zeit von politischen Umbrüchen, wirtschaftlichen Höhenflügen und Abstürzen, revolutionärer Kunst und kühner Mode. Über das alles berichteten die Zeitungen wie die fiktive Berliner Bühne. Die Zeitungsdynastie-Reihe von Katrin Tempel nimmt uns mit auf eine Reise durch Berlin, von den goldenen 20ern über die NS-Zeit bis zur Nachkriegszeit. Drei Geschwister, ein Familienverlag und eine Welt, die sich radikal verändert. Wie geht man mit politischem Druck um? Wie bleibt man sich selbst treu, wenn alles zerbricht? Und wie fängt man neu an? Die Episoden, mehr als eins im Podcast von Frau Goethe liest, behandeln Romane, die aus mindestens zwei Bänden bestehen. Im Unterschied zu den sonstigen Buchbesprechungen wird mehr Wert auf Charaktere mit ihren Beziehungen untereinander, der Handlungsverlauf und gegebenenfalls historischer Hintergrund gelegt. Die Trilogie, die Zeitungsdynastie, habe ich auf zwei Episoden aufgeteilt. Die erste behandelt die Zeit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die zweite die Kriegsjahre bis in die 50er Jahre. Ja, also zunächst bekommt ihr einen Eindruck vom Auftakt. Am Anfang verstehen sich die Geschwister nämlich noch so gut, dass sie sich abends gerne mal ins Getümmel stürzen. Die Folgen eines vertuschten Skandals haben aber alles verändert. Berlin 1924. Theodor Manthey ist der Verleger der Berliner Bühne. Zweimal täglich bringt er so die neuesten Nachrichten unter die Leute. Er pflegt Kontakt zu den Mächtigen im Deutschen Reich, dessen Kanzler in rascher Frequenz wechseln. Die Weimarer Republik ist eine turbulente Zeit. Auch seine drei Kinder spüren die Veränderungen, wenn auch in einer ganz anderen Weise. Frithjof, Alexander und Vicky genießen die Nächte in den Berliner Tanzlokalen wie Klärchens Ballhaus oder dem Kakadu. Während Frithjof bereits als Verleger im väterlichen Betrieb arbeitet, sucht Alexander noch seinen Platz im Leben. Mit seiner Freundin Pia an seiner Seite lässt er die Nächte zum Tag werden. Vicky ist nicht nur die Jüngste, sondern ihr Vater scheint ihr auch keinen Wunsch abschlagen zu können. Als die drei eines Nachts in einen Unfall verwickelt werden, treffen sie eine fragwürdige Entscheidung, die ihr Leben nachhaltig verändert. Katrin Tempel lässt im Auftakt der Trilogie um die Zeitungsdynastie einen Blick in die wilde Zeit der 20er Jahre zu. Dazu hat sie drei Erben des Verlags mit Eigenschaften ausgestattet, die eine Dynamik im Zusammenspiel bewirken. Vicky ist als jüngstes Kind die Verwöhnte. Die Mutter verstarb früh und sie wuchs beim Vater und ihren Brüdern auf. Frithjof ist der Älteste und arbeitet bereits in der Redaktion mit. Er wirkt aufgeräumt und verantwortungsbewusst. Ganz anders ist Alexander. Er genießt das Leben in den Clubs und, ja, nimmt es nicht so ernst. Seine Freundin Pia singt und tanzt in den Bars. Sie ist eine Frau, die sich der Vater sicherlich nicht als Schwiegertochter wünscht. Den Geschwistern bleibt sie für den Rest des Lebens allerdings in Erinnerung. Die damals getroffene Entscheidung lenkt alle drei in verschiedene Wege. Während Frithjof mit seiner Position als Chefredakteur alles versucht, die Meldungen aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, freundet sich Alexander mit einer Schlägertruppe der SA an. Ein Gefallen fordert den nächsten. Vicky hingegen ist geläutert und möchte mehr aus ihrem Leben machen. Sie verliebt sich dabei in einen Kollegen, der bald vor den Nazis flüchten muss. Alle folgen einer Entwicklung, die plausibel dargelegt wird und Spannung erzeugt. Ja, dabei wird nämlich die Entwicklung im Reich aus Sicht junger Menschen beschrieben. Die Handlung ist durchdacht und beschreibt die goldenen 20er Jahre in Berlin mit dem lauten, turbulenten Leben. Sie wurde in die Kulisse Berlins eingepasst und lässt auch die Epoche nachempfinden. 1924 schien Deutschland einem Aufschwung entgegenzusehen. Reichspräsident Ebert und Reichskanzler Gustav Stresemann bemühten sich um politische Stabilität. Ihre Zugeständnisse brachten einen Großteil des Volkes allerdings gegen sie auf. Die neu gegründete NSDAP zog damit immer mehr Menschen an und wurde mächtiger. Der fehlgeschlagene Putsch Hitlers war praktisch nur eine Verschnaufpause. Diese Entwicklung wird im Roman deutlich, wenn Alexander seine Ansichten mitteilt. Die persönlichen Hintergründe unterstreichen damit die Gewaltbereitschaft. Seinerzeit konnte niemand ahnen, zu welchem Ausmaß es noch kommen würde. Die Figur Harry muss allein wegen seines Glaubens einiges davon aushalten. Der historische Roman Die Zeitungsdynastie – Goldene Jahre von Katrin Tempel enthält jede Menge Zeitgeschichte. Dabei sind die Figuren stellvertretend für die gängigsten Gruppierungen positioniert. Sowohl die Historie als auch die Umgebung werden greifbar. Ein temporeicher Erzählstil lässt den Roman zum Page-Turner werden. Ja, es geht also um die Stimmung in den goldenen 20er Jahren in Berlin. Das dortige Nachtleben war legendär. Eine Mischung aus Exzess, Freiheit und kreativer Explosion. Die Stadt pulsierte mit unzähligen Bars, Tanzlokalen und Varietés, in denen sich Künstler, Intellektuelle und das feiernde Volk trafen. Orte wie das Kakadu, das Mokka-Efti oder Klärchens Ballhaus waren berühmt für ihre ausschweifenden Partys mit Jazzmusik, Charleston-Tanz und Revuen wie die mit Josephine Baker. Wer es noch wilder mochte, ging in geheime Clubs und lebte sich aus. Es gab wohl nichts, was man sich nicht vorstellen konnte und darüber hinaus. Kabarets boten freche Satire gegen Politik und Gesellschaft und Kokain sowie Absinth waren keine Seltenheit. Trotz Inflation und politischer Unsicherheiten feierte Berlin wie keine andere Stadt Europas. Ein letzter Rausch vor der dunklen Zeit, die dann folgen sollte. Ja, das wussten die aber noch nicht. Ein typisches Kind ihrer Zeit war Viktoria Mantay. Die jüngste Tochter des Zeitungsmoguls wurde verwöhnt. Sie konnte sich alles erlauben und probierte auch alles aus. Für sie war die Stadt eine einzige Party mit Tanz, Musik, Film und Mode. Der Jazz, importiert aus den USA, wurde zum Soundtrack der Ära und neue Tänze wie der Charleston oder Shimmy eroberten die Tanzflächen. Das Kino boomte und deutsche Filmstars wie Marlene Dietrich wurden international gefeiert. Mode und Kunst brachen mit Konventionen. Frauen trugen kurze Röcke, Bubikopf und rauchten in der Öffentlichkeit. Ein Symbol der neuen Weiblichkeit. Manche klebten sich aber auch Schnurrbärte an und trugen Männerkleidung. Das Lebensgefühl war modern, mutig und provokant. Die Weimarer Republik ist aus heutiger Sicht eine pulsierende, widersprüchliche Zeit der 1920er Jahre in Berlin. Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Politisch instabil, gesellschaftlich im Aufbruch und gleichzeitig voller Gefahren. Die Regierung wechselt gefühlt im Wochentakt. Tatsächlich wurden in den Jahren von 1919 bis 1933 14 Kanzler gewählt. Das muss man sich mal vorstellen. Das Parlament war zerstritten und das junge demokratische System stand auf wackeligen Beinen. Einer der wenigen, der versucht, Ruhe reinzubringen, ist Gustav Stresemann, Außenminister, später Friedensnobelpreisträger. Doch seine Politik der Verständigung gefällt nicht allen. Viele Menschen fühlen sich von der Politik abgehängt. Der Nationalstolz ist verletzt und die Rufe nach radikalen Lösungen werden lauter. 1923 war das Jahr der Hyperinflation. Brot kostete Billionen. Ihr kennt sicher die Bilder, auf denen Menschen mit einem Bollerwagen voller Geldscheine zum Bäcker unterwegs sind. Menschen verloren ihre Ersparnisse. Im selben Jahr war auch der gescheiterte Hitlerputsch, der die NSDAP dennoch immer stärker werden lässt. Zunächst unterschätzt, später brandgefährlich. Inmitten dieser politischen Spannung spielt der Journalismus eine zentrale Rolle. Zeitungen prägen Meinungen, geben Debattenraum, ja oder eben auch nicht. Verleger wie der fiktive Theodor Mantei in Katrin Tempels Roman Die Zeitungsdynastie müssen täglich entscheiden, was darf berichtet werden und wie positioniert man sich zwischen linkem Aufbruch und rechtem Druck. Es ist eine Zeit, in der Worte Gewicht haben und gefährlich sein können. Neben der Politik wandelt sich auch die Gesellschaft. Frauen fordern Selbstbestimmung, so wie Vicky, die jüngste Mantei-Tochter, die später selbst zur Journalistin wird. Künstlerinnen wie Pia, die in Berliner Bars auftreten, stehen für eine neue weibliche Freiheit. Ja, zumindest scheinbar. Gleichzeitig wächst der Antisemitismus, wie man an der Figur Harry sieht, der wegen seines Glaubens zunehmend bedroht wird. Berlin ist ein Ort der Kontraste, rauschende Nächte in Klärchens Ballhaus und Prügeltrupps auf den Straßen. Die goldenen Zwanziger glänzen, aber eben längst nicht für alle. Besonders eindrucksvoll ist, wie der Roman die Perspektive junger Menschen einfängt. Drei Geschwister, drei Wege. Frithjof, der Älteste, übernimmt Verantwortung im Verlag. Alexander sucht den Rausch und wird anfällig für extreme Ideologien. Vicky ringt um ihre Stimme in einer von Männern dominierten Welt. Diese Figuren könnten auch heute noch leben, zwischen politischen Spannungen, der Suche nach Sinn und der Frage, wofür stehen wir eigentlich? Ja, der Journalismus in den goldenen Zwanzigern schwankt zwischen Pressefreiheit und politischem Druck. Die 1920er Jahre waren auch eine Blütezeit für den Journalismus in Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Weimarer Republik eine explosionsartige Zunahme an Zeitungen und Magazinen. Politische Debatten, Wirtschaftskrisen und gesellschaftlicher Wandel boten unerschöpflichen Stoff für die Redaktionen. Die Presse war so frei wie nie zuvor. Doch genau das machte sie dann zur Zielscheibe. Während Verlage wie der Manteis in die Zeitungsdynastie versuchten, sachlich zu berichten, waren viele Blätter entweder parteigebunden oder wurden von mächtigen Interessengruppen beeinflusst. Demokratische Zeitungen standen im Kampf mit extremistischen Publikationen, die mit Hetze und Propaganda ihre Leser beeinflussten. Der Boulevardjournalismus boomte. Skandale wurden groß ausgeschlachtet, während sich Qualitätszeitungen um investigative Berichterstattung bemühten. Doch mit der politischen Instabilität der Weimarer Republik wuchs der Druck auf die freie Presse. Regierungswechsel, Unruhen und aufkommende radikale Bewegungen führten dazu, dass Journalistinnen und Journalisten zunehmend bedroht wurden. Viele Redakteure sahen sich gezwungen, entweder Stellung zu beziehen oder sich mit Selbstzensur zu retten. In der kommenden Episode werfen wir dann einen Blick darauf, wie die Mantei-Geschwister versuchen, zwischen Wahrheit und Gefahr zu bestehen und was das über die Macht der Medien damals und heute verrät. In der Zeitungsdynastie erleben wir nicht nur politische Umbrüche, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Die 1920er waren geprägt vom Aufbruch, besonders für Frauen. Figuren wie Vicky zeigen, wie sich junge Frauen aus traditionellen Rollenbildern befreiten, selbstbestimmter wurden und beruflich wie privat eigene Wege gingen. Auch Künstlerinnen wie Pia stehen für eine neue, freie Weiblichkeit, die in den Bars und Bühnen Berlins sichtbar wurde. Gleichzeitig wächst im Hintergrund eine andere, düstere Entwicklung. Der Antisemitismus nimmt zu. Die Figur Harry, der als Jude immer wieder Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt ist, macht diese Gefahr greifbar. Während in den Clubs der Stadt noch gefeiert, getanzt und getrunken wird, nimmt draußen auf den Straßen die Gewaltbereitschaft zu. Die sozialen Gegensätze könnten kaum größer sein. Und genau darin liegt die Spannung dieser Zeit zwischen Glanz und Abgrund. Ja, die Manteis lebten also im Schatten des Nationalsozialismus. Im zweiten Band ist es nun schon 1933. Die Geschwister Manthey haben sich mit ihrem Verlag einen Namen gemacht. Allerdings verlangt die politische Lage in Deutschland ein Umdenken. Während Vicky bereits unter Pseudonym für die Konkurrenz schreibt, versucht Frithjof, die Wahrheit zu berichten. Alexanders Parteifreunden gefällt das gar nicht und dann üben sie Druck aus. Er soll sich nicht nur von seiner Ehefrau Clara trennen, sondern auch das nationalsozialistische Gedankengut über seine Ausgaben verbreiten. Die Geschwister könnten mit ihren Wertevorstellungen also nicht weiter voneinander entfernt sein. Katrin Tempel führt mit diesem zweiten Band um die Zeitungsdynastie die Geschichte um die Verlagserben Manthey fort. Die Machtübernahme der NSDAP hatte gerade in diesem Bereich schwerwiegende Folgen. 1933 markiert bekanntermaßen einen dramatischen Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands. Und genau an diesem Punkt setzt der zweite Band der Zeitungsdynastie an. Am 30. Januar wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und schon wenige Wochen später brannte der Reichstag. Die Nationalsozialisten nutzten dieses Ereignis, um politische Gegner massiv zu verfolgen und auszuschalten. Mit dem Ermächtigungsgesetz im März sicherten sich Hitler und die NSDAP schließlich nahezu uneingeschränkte Macht. Besonders spürbar wurde dieser Wandel im Medienbereich. Die Gleichschaltung der Presse begann, unabhängige Zeitungen wurden verboten, Redakteure verhaftet oder zur Anpassung gezwungen. Für die Geschwister Manthey, die sich dem freien Journalismus verpflichtet fühlten, wird genau das zur Zerreißprobe. Während Frithjof noch versucht, journalistische Integrität zu wahren, steht Alexander bereits auf der Seite des Regimes. Eine Entscheidung, die nicht nur familiäre Gräben aufreißt, sondern auch zeigt, wie tief die politische Spaltung 1933 in allen Lebensbereichen eingriff. Was bedeutet eigentlich die Gleichschaltung der Presse? Ja, das bedeutet, dass die Nationalsozialisten nach ihrer Machtübernahme 1933 alle Presse- und Rundfunkorgane unter ihre Kontrolle brachten, also gleichschalteten. Ziel war es, jede Form von unabhängiger Berichterstattung auszuschalten und die Medien als Propagandainstrument zu nutzen. Konkret heißt das, unliebsame Zeitungen wurden verboten oder übernommen. Verlage mussten sich der NS-Ideologie unterordnen, viele Journalisten verloren ihre Arbeit und wurden verfolgt, besonders wenn sie jüdisch oder politisch kritisch waren. Der Reichsverband der deutschen Presse sorgte dafür, dass nur linientreue Inhalte veröffentlicht wurden. Und ab 1934 kontrollierte das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Josef Goebbels die komplette Medienlandschaft. Die Folge? Leserinnen und Leser bekamen keine freien Informationen mehr, sondern gezielte Meinungsmache. Ein zentraler Baustein der nationalsozialistischen Diktatur. In der Zeitungsdynastie wird dieser Prozess greifbar, als die Mantheys vor der Entscheidung stehen, sich anzupassen oder ihre Werte zu verteidigen. Die Figuren in der Romantrilogie sind dafür perfekt platziert, um die Möglichkeiten darzustellen. Vicky hat sich zusammen mit Harry in Prag niedergelassen. Ja, damals dachte man noch, dass man als Deutsche dort noch halbwegs sicher sei. Die tschechoslowakische Hauptstadt bot in den 1930er Jahren vergleichsweise liberale Bedingungen. Schriftsteller, Wissenschaftler, Journalisten und Theaterleute, also viele von ihnen jüdisch oder politisch links eingestellt, fanden hier zunächst Schutz. Dass das ein Trugschluss war, wird im Roman im Umfeld des Paares dargestellt. Nach dem Münchner Abkommen von 1938 und der anschließenden Besetzung durch die Wehrmacht war auch Tschechien nicht mehr sicher. Immer mehr Wissenschaftler verlassen das Land. Auch Vicky und Harry fliehen nach Marseille, um dort eine Schiffspassage nach Mexiko zu bekommen. Die französische Hafenstadt lag in der Saône Libre, war also unbesetzt und wurde zum Anlaufpunkt vieler Ausreisewilliger. Von dort versuchten tausende Menschen per Schiff nach Nord- oder Südamerika zu fliehen. Das war oft ein aufwendiger und gefährlicher Weg, für den Visa, Papiere, Geld und vor allem Kontakte nötig waren. Organisationen wie das Emergency Rescue Committee oder einzelne Helfer wie Varian Fry halfen vielen Künstlern und Intellektuellen bei der Flucht. Die Stimmung rund um das Getümmel und die ständige Suche nach einer Bleibe und Nahrung wird bildhaft eingefangen. Ja, auch Frithjof kehrt seiner Heimat den Rücken. Er hat sich in Erika verliebt, die in Spanien als Kriegsreporterin arbeitet. In Spanien tobte zwischen 1936 und 1939 ein Krieg, der zum Symbol für den Kampf zwischen Demokratie und Faschismus wurde. Auf der einen Seite die republikanische Regierung, unterstützt von den Sozialisten, Kommunisten und internationalen Freiheitskämpfern, auf der anderen Seite die faschistischen Truppen unter General Francisco Franco, der von Hitler und Mussolini massiv mit Waffen, Truppen und Luftunterstützung unterstützt wurde. Für viele Journalisten war Spanien in dieser Zeit ein Brennpunkt, ein Ort, von dem man unbedingt berichten musste. Ja, und dort trifft Erika auf Harry, der sich ebenfalls von einem Journalisten in Südfrankreich zur Reportage aus dem Nachbarland überreden ließ. Die engagierte Journalistin findet allerdings in Deutschland immer weniger Verleger, die ihre Berichte drucken wollen. Bald steht fest, dass sie in die USA auswandern werden. Die Wege der Figuren kreuzen sich und bilden einen umfangreichen Blick auf die Entwicklungen in Europa. Man kann ihre Beweggründe auch nachvollziehen. Einzig Alexander ist in Berlin geblieben, da er sich mit dem neuen Regime ja Vorteile erhoffte. Er steht für die Gesellschaftsgruppe, die den Nazis wohlwollend bei ihrem Treiben zugesehen haben und sich sogar daran bereicherten. Lediglich als sein bester Drucker aufgrund seines Glaubens deportiert werden sollte, macht er sich für ihn stark. Das geschah weniger aus Nächstenliebe, sondern vielmehr aus egoistischen Zielen. Mit wenigen Figuren werden so verschiedene Standpunkte deutlich und lassen erahnen, wie sich die Zustände rasant verschlimmerten. Ja, wie schon erwähnt, behandeln die Episoden von mehr als eins Romanreihen, die mehr als einen Band haben. Die Trilogie um die Zeitungsdynastie bietet dabei so viel Zeitgeschichte, dass ich daraus locker mehrere Episoden sprechen konnte. In der zweiten Folge geht es dann um die Kriegszeit bis in die 50er Jahre. Hat euch diese Rezension angesprochen oder kennt ihr die Zeitungsdynastie bereits? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Die Rezension findet ihr übrigens auch auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Den Link dazu klickt ihr einfach in den Shownotes.